Tod, ein Fest für dich. Er hat dich sehr vermisst. Sei fröhlich, sing und tanz und iss. Sein Haus ist voller Freude. Sein Haus ist voll Musik. Hier ist ein Ort des Friedens. Hier findest du das. Sein Haus ist voll.
Mir geht's gut. Guten Morgen, ganz herzlich willkommen hier zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt, hier zu sein. Der Gottesdienst, habe ich im Vorfeld mit Rolf drüber gesprochen, der hat als stückweisen Titel Willkommen zu Hause. Und es ist schön, dass ihr hier seid und dass wir hier ein Stück weit unser Gemeindezuhause haben und hier als Gemeindefamilie zusammen in Frieden und Freiheit Gottesdienst feiern dürfen. Und ich möchte euch bitten, dass wir zuerst aufstehen, um den Hausherrn dieses Zuhauses anzubeten. Ja, Vater, du bist hier der Hausherr. Du sorgst dafür, dass wir, die wir hier zu Hause sind, geschützt sind, dass wir hier mit dir in deiner Gegenwart Gottesdienst feiern dürfen. Du weißt, Herr, um all die Umstände, um all das, was uns irritiert. Du weißt um all das, was andere auch über diese Gottesdienstfeiern denken. Aber du bist derjenige, der hier die Macht und das Recht hat, und der uns die Freiheit schenkt, auf dein Wort zu hören und dich anzubeten. Du, Herr, stellst unsere Füße auf weiten Raum und zeigst uns weit über das, was wir jetzt verstehen, dass deine Güte unendlich ist und du nicht begrenzt bist auf Viren, auf Vorschriften, auf alles, was uns von Menschen her verängstigt. Du, Herr, bist groß und allmächtig, und das ist es, worauf wir vertrauen. Und um deinen Segen für diesen Gottesdienst bitte ich dich jetzt. Amen. Setzt euch gerne. Zu Hause, so hat man uns mal vor ein paar Jahren eine Karte geschenkt. Zu Hause ist da, wo ich nicht den Bauch einziehen muss. Und genauso wie ihr haben wir damals sehr darüber geschmunzelt, aber das hat ja eine Bedeutung. Dieses Zuhause ist, wo ich nicht den Bauch einziehen muss, das meint, da kann ich sein, wie ich bin. Und in den letzten Wochen, da waren wir ja auch alle viel zu Hause. Und wir haben da auch, glaube ich, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Wenn man in unserem Haushalt die unterschiedlichen Mitglieder fragt, wie war es denn zu Hause, dann bekommt man durchaus verschiedene Antworten. Und das ist gut so, weil wir erleben unser Zuhause ja ganz individuell. Und ich lade dich jetzt ein, Stell dir doch einen Moment das ideale Zuhause vor. Das, wo du sagst, das ist mein Zuhause, das wäre für mich total perfekt. Und dann erzähle doch und teile mit uns, was dir dieses Zuhause so kostbar machen würde, so wertvoll. Mache einen ganz kurzen Moment das Kopfkino an. Was wäre der Idealfall eines Zuhauses? Und dann hast du hier ein bemütztes Mikro. Du kannst die Mundschutzmaske bitte auflassen und uns dann Anteil geben daran, was dir dieses Zuhause so kostbar machen würde. Ich lege das hier vorsichtig hin und ihr seid herzlich eingeladen.
Für mich bedeutet Zuhause sein, nach Hause kommen. Ich merke, ich bin willkommen. Das sind Leute, die freuen sich über mich. Ich werde begrüßt. Das ist ein gutes Gefühl.
Für mich bedeutet Zuhause sein, angenommen sein, so wie ich bin, mit allem, wenn es gut gelaufen ist, aber auch wenn es nicht gut gelaufen ist.
Für mich bedeutet Zuhause die Liebe zu den Tieren und Menschen, die mein Zuhause mit mir teilen.
Für mich bedeutet zu Hause sein, Dinge auszuprobieren, die ich mir sonst nicht zutraue, die doch ruhig schiefgehen dürfen. Und ich kann dann herzlich drüber lachen und es werden dann neue Dinge draus, die mir dann Freude machen.
Ja, zu Hause ist für mich auch nicht unbedingt ein spezielles Haus, sondern tatsächlich immer da, egal wo das ist, wo ich mit Menschen zusammen bin, die ich liebe, die mich lieben. Und da muss auch nicht jeder perfekt sein. Das wäre dann, glaube ich, auch langweilig. Aber man mag sich halt so, wie man ist und akzeptiert sich so.
Mir geht es eigentlich auch genauso. Es ist nicht der Ort, wo ich zu Hause bin. Es ist immer schwierig, diese Frage zu beantworten. Bist du zu Hause? Ich bin jetzt in Paraguay geboren. Ich habe einen deutschen Pass. Die meiste Zeit meines Lebens war ich in Ecuador. Zu Hause ist da, wo ich eine tiefe Beziehung zu Menschen habe. Ein Ort der Geborgenheit, ja.
Das erste Mal hinter Scheiben. Ich freue mich, euch zu sehen. Schön, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern können. Was ist das Evangelium? Wenn dir jemand diese Frage stellen würde, was würdest du antworten? Evangelium ist ja ein griechisches Wort, meint, wenn man das übersetzt, gute Nachricht oder Freudenbotschaft. Und wenn Christen vom Evangelium sprechen, dann meinen sie den Kern des christlichen Glaubens. Aber was ist dieser Kern? Was ist das Evangelium? Was ist die zentrale Message des christlichen Glaubens? Was hältst du von folgender Antwort? Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch, starb am Kreuz zur Vergebung meiner Schuld. Und jetzt bin ich frei von meiner Schuld. Ich vermute mal, so oder ähnlich würden viele Christen diese Frage beantworten. Und das ist ja auch okay, denn die Vergebung von Schuld, die Erfahrung, Gott vergibt mir Schuld, ist ein zentraler Zugang zum Evangelium und zu Jesus. Aber was ist mit den Menschen, die sagen, ich fühle mich nicht schuldig? Ist für sie das Evangelium nicht relevant? Ist für sie Jesus bedeutungslos? Und wenn du in einem Gespräch mit solch einem Menschen bist, was machst du dann? Sagst du dann, doch,
du bist schuldig vor Gott, du weißt es nur nicht. Und dann gibt es vielleicht eine Diskussion und ihr kommt nicht weiter. Oder meidest du dieses Thema und sagst, ja, das ist schwierig, der versteht das nicht. An dieser Stelle wird etwas deutlich. Wir dürfen das Evangelium nicht auf das Thema Schuld verengen. Wisst ihr, es geht doch beim Evangelium, und das ist ja also der Kern des christlichen Glaubens, darum, dass Jesus uns einen Ausweg öffnet aus dem größten Problem, was wir als Menschen in unserer menschlichen Existenz haben. Und das ist, dass unsere Beziehung zu Gott, zu unserem Schöpfergott, gestört ist. Manchen Menschen ist Gott egal, sein Wille ist für sie bedeutungslos. Andere erklären Gott für tot oder für irrelevant. Wieder andere wollen selbst sein wie Gott und alles unter Kontrolle haben. Und dabei schneiden wir Menschen uns Schritt für Schritt von der Quelle aller Liebe, von der Quelle aller Hoffnung, von der Quelle alles Schönen, alles Guten, von der Quelle aller Fairness, schneiden wir uns ab. Und dieser Zustand und viele Handlungen, die daraus folgen, das bezeichnet die Bibel als Sünde. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, wurde Mensch, um uns von unserer Sünde zu erlösen und zu befreien. Der Punkt ist, Sünde ist nicht gleichzusetzen mit Schuld. Es gibt drei unterschiedliche Arten, wie Menschen reagieren, wenn sie gesellschaftlich anerkannte Normen und Werte verletzen. Das ist einmal die Angst, das ist zum anderen die Scham und das ist als drittes Schuld, Schuldgefühl. Und genau diese Reaktionen finden wir auch in der Bibel von Anfang an im Zusammenhang mit der gestörten Beziehung zu Gott, mit der Sünde. Also Genesis, erstes Buch Mose, Kapitel 3, da geht es in der Geschichte von Adam und Eva, wie sie das Vertrauen zu Gott verlieren und die Beziehung zerbricht, darum, dass sie Angst hatten vor Gott, dass sie sich schämten, weil sie nackt waren, und Adam und Eva stellten die Schuldfrage. Wer ist denn schuld daran, dass es jetzt so ist, wie es ist? Und das alles ist kein privates und persönliches Thema nur. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich in der kulturvergleichenden Anthropologie und Ethnologie die Unterscheidung von Scham- und Schuldkulturen etabliert. Und das wird intensiv diskutiert. Und das zeigt, dass moralische Gefühle nicht nur etwas Individuelles sind, sondern auch von der Gesellschaft geprägt werden. Und umgekehrt, dass solche Empfindungen auch eine ganze Gesellschaft prägen. Es gibt einmal sogenannte Schuld-Unschuld-Kulturen und darunter versteht man individualistische Kulturen, meist westlicher Prägung. Und da werden Menschen als schuldig betrachtet, wenn sie gegen ein Gesetz verstoßen. Angehörige einer solchen Kultur, und viele von uns zählen dazu, versuchen Unrecht durch Wiedergutmachung oder Vergebung in Ordnung zu bringen. In einer Schuldkultur ist das gute Gewissen und ein vorgegebener Maßstab, ein Gesetz, das Wichtigste. Dann gibt es aber auch sogenannte Scham-Ehre-Kultur. Diese Länder sind eher von dem Gemeinschaftsgefühl, vom Kollektiv geprägt und meist eher in östlichen Ländern anzutreffen. Wer gegen die Erwartung seiner Gruppe, seiner Firma, seiner Familie, seinem Volk handelt, bringt damit Schande, Scham auf sich, und um dieses Problem zu lösen, versucht er oder sie, die Ehre, die persönliche Ehre wiederherzustellen. Die öffentliche Wertschätzung, der gute Ruf ist das Wichtigste, was es gibt. Und man macht dann keinen Fehler, sondern man ist ein Fehler, zutiefst beschämt. Als drittes gibt es dann auch noch sogenannte Angst-Macht-Kulturen. Da werde ich heute nicht viel zu sagen. Solche Kulturen finden sich in Naturvölkern, unter den Ureinwohnern in bestimmten Regionen. Menschen haben Angst vor dem Bösen, vor Geistern, Naturphänomenen, Unheil aller Art und versuchen, Macht über diese Umstände zu gewinnen, durch magische Praktiken zum Beispiel, und das zu dem eigenen Vorteil zu beeinflussen. Es gibt keine Reinform solcher Kulturen. Das mischt sich immer, weil jeder Mensch individuell so unterschiedlich reagieren kann. Der eine mit Angst, der andere mit Scham und der dritte mit Schuldgefühl. Und manchmal kommt auch alles drei zusammen. Aber doch gibt es Kulturen, die ganz eindeutig Schwerpunkte haben. Und es gibt jetzt zurzeit die Beobachtung, dass wir hier in Deutschland einen Wechsel von einer Schuld zu einer Schamkultur vollziehen. In der Vergangenheit war sich Martin Luther zum Beispiel zutiefst bewusst, dass er schuldig ist vor Gott. Und er war voller Angst vor dem Gericht Gottes. Und Jahrhunderte später, im Westen Europas, im sogenannten christlichen Abendland, wurden die 10 Gebote zu einem festen Maßstab, an dem sich das Gewissen orientierte. Und wenn man sie brach, dann wusste man, ich bin schuldig. Doch die Zeiten haben sich geändert. Für viele Menschen heute ist die Frage, wo bin ich schuldig geworden, überhaupt nicht das Thema. Es gibt für viele keine absolute gültige Wahrheit und Maßstäbe mehr. Verbindlich ist das, was meine Peer Group macht, was die Leute machen, mit denen ich Tag für Tag eng zusammen bin. Und wenn alle in meiner Gruppe lügen, so what, dann ist das halt normal. Vielmehr beschäftigt Leute heute die Frage, wer akzeptiert mich? Wo gehöre ich dazu? Auf wen kann ich mich verlassen? Und in diesem Zusammenhang sind einige Dinge ganz interessant mal zu beobachten. Mehr als 30% aller Jugendlichen haben Angst vor Gewalt, vor Mobbing, vor Ausgrenzung in der Schule oder in sozialen Netzwerken. Mehr als 60% aller Deutschen erfahren Mobbing am Arbeitsplatz. Und das macht krank, psychisch krank, führt unter anderem zu Suizid und es entsteht ein riesiger wirtschaftlicher Schaden in unserer Gesellschaft, 15 bis 25 Milliarden Euro geschätzt. Eine andere Beobachtung. Auf YouTube, Facebook, Instagram und was es da alles gibt, stellen sich Menschen mit ihren Schokoladenseiten dar. Und wenn ich mir das anschaue, dann werde ich ständig mit meiner Minderwertigkeit konfrontiert, weil ich weiß, dass es in meinem Leben anders ist. Ich weiß, was in meinem Leben hinter den Kulissen passiert, was da alles nicht funktioniert. Und eine weitere Beobachtung, Einsamkeit, Riesenthema. Partnerschaft, Ehe ist kompliziert geworden, Familie hält nicht mehr. Und wisst ihr, das sind alles so existenzielle Themen mit so vielen Fragen, und sie gehören alle in den Bereich der Scham, nicht der Schuld. Und ich bitte dich jetzt, denke einen Moment über die folgenden Fragen nach. Was beschäftigt dich persönlich mehr? Die Frage, ob du schuldig bist? Oder die Frage nach deinem guten Ruf? Die Frage, wie du bei anderen anerkannt bist? Und die zweite Frage, was beschäftigt deine Bekannten und Freunde mehr? Die Schuldfrage oder die Schamfrage, die Frage nach der Anerkennung? Denkt da doch bitte mal einen Moment drüber nach, für euch persönlich und auch im Blick auf eure Bekannten. Und dann geht's gleich weiter. Wer akzeptiert mich? Wo gehöre ich dazu? Wer steht wirklich zu mir? Wer steht hinter mir? Auf wen kann ich mich verlassen? Das Evangelium von Jesus Christus hat etwas zu sagen zu diesen Fragen. Es spricht da voll hinein. Das Evangelium hat nicht nur die Dimension von der Schuld, sondern auch die Dimension der Scham. Und ich lese uns jetzt den Predigttext vor aus Epheser 2, Vers 19, ein ganz kurzer Vers und doch so wichtig. Epheser 2, Vers 19. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Hier, in diesem Satz, werden Menschen angesprochen, die nicht dazugehören, die fremd sind. Ausländer, die keinen Rückhalt haben. Menschen, für die Rechte, die für andere selbstverständlich sind, nicht gelten. Hier werden Menschen angesprochen, die benachteiligt werden, die ausgegrenzt werden, die diskriminiert werden. Hier werden Menschen angesprochen, die schauen alle an und zeigen mit dem Zeigefinger auf sie. Hier werden Menschen angesprochen, die die Sprache nicht richtig sprechen, die sich nicht so auskennen wie die Einheimischen drumherum, die anders riechen, die sich anders kleiden. Was für eine Scham, wie peinlich! Der Apostel Paulus schrieb diese Sätze an Gemeinden und Christen, die aus einem nichtjüdischen Hintergrund kamen. Sie gehörten nicht zum Volk Israel, nicht zum Volk Gottes, hatten keine Geschichte mit Gott, keine Verheißungen, die für sie galten. Und Paulus sagt, das ist jetzt vorbei. Ihr seid jetzt nicht mehr Fremde, nicht mehr ohne Bürgerrechte, ihr seid nicht mehr benachteiligt, ausgegrenzt, jetzt seid ihr Mitbürger der Heiligen. Das kann heißen, ihr gehört zur Gemeinschaft aller Christen dazu. Ihr seid dort herzlich willkommen, ihr seid Teil der Gemeinschaft, ihr seid Teil einer großen Familie von Christen. Menschen sind um euch, für die ihr wichtig seid, die für euch beten. Das war für mich so eine Schlüsselerfahrung, als ich zum Glauben gekommen bin. Ja, ich habe vorher Gemeinschaft mit anderen Menschen oft stressig erlebt. Ja, da waren immer eine Menge Erwartungen im Spiel. Ich fragte mich immer so, bringe ich das? Kriege ich das so hin? Und dann erlebte ich auf einmal, ich saß in der Mitte, ich erinnere mich da noch, ich saß in der Mitte, um mich herum, ein Kreis, ich glaube, das war eine Abendmahlsfeier und man hatte die Gelegenheit, Gebetsanliegen zu nennen. Ich habe ein Gebetsanliegen genannt. Dann beteten Menschen für mich und ich empfand das so wohltuend. Da wendeten sich Menschen mir zu, voller Fürsorge, die dachten mit und die nahmen meine Themen, meine Probleme auf und beteten dafür. Großartig. Also das ganz starke Erfahrung für mich, wo ich sagte, Mensch, sowas kennst du gar nicht vorher. Das kannte ich vorher nicht. Das war Gemeinde, wurde an dieser Stelle wirklich für mich ein Stück zu Hause. Dieser Satz, Mitbürger der Heiligen, kann aber auch übersetzt werden, ihr habt Bürgerrecht im Himmel zusammen mit den heiligen Engeln. Es ist sprachlich beides möglich von der Bedeutung der Worte her. Und das heißt dann, ja, ihr gehört zu Gottes ewigen Welt dazu. Wie die Engel Gottes, die man ja immer mit Gott und Gottes Welt assoziiert, dazugehören, genauso gehört ihr jetzt auch zu Gott, zu Gottes ewiger Welt. Und nichts und niemand kann euch das wegnehmen. Und dazu passt dann auch die zweite Aussage in diesem Satz, ihr seid Hausgenossen Gottes. Das heißt, ihr gehört zur Familie Gottes, zum innersten Zirkel Gottes. Ihr steht unter seinem Schutz. Also wer Hausgenosse ist in einer Hausgemeinschaft, so war das damals im Orient, der war unter dem Schutz der Menschen, die in diesem Haus wohnen. Er wusste, der Hausherr sorgt für mich. Er steht für mich ein. Und so wissen wir das von Gott. Er sorgt für uns, er steht für uns ein. Stell dir das vor, wenn du Ärger hast, richtig Schwierigkeiten. Gott stellt sich vor dich. Er sagt, Moment mal. halt Abstand, den darfst du nichts tun. Was ist das für eine großartige Zusage? Das ist das Ende aller Scham, aller Peinlichkeit, alles Bloßgestelltseins. Der ewige Gott stellt sich zu uns, er stellt sich vor uns, er stellt sich hinter uns, er steht an unserer Seite, er steht uns bei. Und wir gehören zu ihm. Das ist Erlösung von der Scham. Aber wie ist das möglich? Wie kommt es dazu? Das ist ja die gleiche Frage, die man sich auch bei dem Thema Schuld stellen kann. Also wenn du im Gespräch über das Thema Schuld bist mit einem Menschen, der den christlichen Glauben noch nicht für sich verstanden hat, angenommen hat, der fragt ja auch, wie kann das denn sein, dass irgendein Gott, den ich nicht sehe, irgendetwas, was du oder ich falsch gemacht hast, vergibt? Und die Antwort ist ganz ähnlich wie bei der Schuld. Das ist möglich, die Erlösung von Scham ist möglich, weil Jesus am Kreuz starb. Etwas vorher in diesem zweiten Kapitel im Epheserbrief lese ich uns die Verse 13, 14 und 16. Dort heißt es, jetzt aber seid ihr Gott nahe durch die Verbindung mit Jesus Christus, durch das Blut, das er vergossen hat. Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Er hat die Mauer eingerissen, die die beiden trennte und zu Feinden machte. In seiner Person und durch seinen Tod hat er alle Feindschaft für immer getötet. Mit seinem Tod hat Jesus die Mauern der Scham, die uns trennen, eingerissen. Er hat unsere Ehre, unseren guten Ruf wiederhergestellt. Sein Tod am Kreuz gibt dir die Würde. Jetzt gehörst du zur Familie Gottes, hier und heute und in Ewigkeit. Und das ist stärker als der Trouble, den du vielleicht mit deiner Peer Group, mit deinem Volk, mit der Gesellschaft um dich herum hast. Das kann dir niemand nehmen. Diese Ehre und Würde ist stärker als Mobbing, ist stärker als das Tuscheln hinter deinem Rücken, ist stärker als das, was vielleicht in der WhatsApp-Gruppe über dich geschrieben wird. Das ist das Evangelium für Menschen in der Dimension von Scham. Menschen, die von einer Schamkultur geprägt sind. Das ist das Evangelium für dich und mich, wenn wir uns schämen, wenn wir beschämt sind. Und wo wird das deutlicher als beim Abendmahl? Jesus lädt dich und mich ein an seinen Tisch. Er sagt herzlich willkommen. Willkommen zu Haus. Wir gehören zu ihm, zu der Hausgemeinschaft Gottes. Wir sind Gottes Hausgenossen. Leute, wenn wir das erfassen, das ist so großartig. Was gibt es Schöneres, Befreienderes als diese Erfahrung? Und ich möchte dich, bevor wir jetzt gleich das Abendmahl feiern, fragen, hast du das Evangelium in dieser Dimension von Scham und Überwindung von Scham schon erlebt? Versuch dich mal daran zu erinnern. Und welche Menschen kennst du, das ist meine zweite Frage, für die das eine wichtige Botschaft wäre? Wisst ihr, was eine Hauptreaktion oder ich sag mal eine finale Reaktion von Scham ist? Suizid. Mein Leben ist nichts mehr wert. Ich kann mich in die Tonne hauen. Ich kann es mir auch nehmen. Wenn ein Mensch in so einer Verfassung das Evangelium in der Schamdimension hört, hey, da fängt ein neues Leben an. Weil er oder sie spürt, ich bin willkommen, ich bin wichtig, mein Leben macht etwas aus. Also, welche Menschen kennst du? Und ein dritter Frage, mit welchen Bildern und Vergleichen könntest du jemand das Evangelium als Überwindung der Scham erklären? Also drei Fragen. Erstens ganz persönlich, wie hast du es erlebt? Zweitens, für welche Menschen wäre das denn wichtig, so etwas zu hören? Und das Dritte, wie könntest du es denn erklären, mit welchen Bildern und Vergleichen? Lass uns da einen Moment still drüber nachdenken und dann werden wir das Abendmahl miteinander feiern. Silke, oder? Kommt da noch was vorher? Okay.
Werde ich dir folgen, was auch geschieht? Werde ich dir treu sein, wenn keiner mich sieht? Kann ich mein Kreuz tragen, den schmalen Weg gehen und mich selbst verleugnen, dem Stolz widerstehen? Dreimal werde ich schwach, dreimal leugne ich dich, dreimal fragst du mich nur, liebst du mich? Du weißt alles selbst. Du weißt, dass ich dich liebe, selbst wenn alles fällt. So weiß ich doch, ich bliebe in deiner Liebe.
Wir wollen jetzt das Abendmahl miteinander feiern und ich werde gleich einiges zur Form sagen, wie wir das machen unter diesen Umständen, aber auch wenn wir das heute nicht so realisieren und zum Tisch kommen, so ist es doch, dass uns Jesus einlädt, zu sich an seinen Tisch zu kommen, bei ihm zu sein. Er spricht uns aus, du bist herzlich willkommen bei mir. Und wenn du das möchtest, wenn du dieses herzliche Willkommen von Jesus annehmen willst, wenn du dich unter seine Herrschaft stellen willst, dass er auch dein Hausherr ist und du zu seinem Haushalt gehörst, wenn du das willst, dann lade ich dich ein, nimm jetzt gleich das Abendmahl. Ich lese uns die Einsetzungsworte aus dem 1. Korintherbrief. In der Nacht, in der Jesus der Herr ausgeliefert wurde, nahm er Brot. Er sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Becher und sagte: Dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der durch mein Blut in Kraft gesetzt wird. Tut das, so oft ihr von ihm trinkt, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Denkt an den Segensbecher, über den wir beim Mahl des Herrn das Segensgebet sprechen. Gibt er uns nicht teil an dem Blut, das Christus für uns vergossen hat? Denkt an das Brot, das wir austeilen. Gibt es uns nicht teil an seinem Leib? Es ist nur ein einziges Brot, darum bilden wir alle, auch wenn wir viele sind, einen einzigen Leib. Denn wir essen alle von dem einen Brot. Ich bete mit uns. Herr Jesus, danke, dass du uns das Abendmahl schenkst. Danke, dass du uns begegnest, wenn wir das Brot essen und den Traubensaft trinken. Jesus, danke, dass du uns damit dein Willkommen gibst und zeigst, dass wir zu dir gehören, bei dir angenommen sind. Danke, Jesus, dass du mit deinem Tod am Kreuz wirklich die Mauern, die uns getrennt haben, die Mauern der Scham, weil wir berechtigten und vielleicht auch unberechtigten Erwartungen nicht genügt haben. Jesus, du hast das am Kreuz getragen und überwunden. Danke dafür, Jesus. Und danke, dass wir das empfangen jetzt, diese Freiheit von Beschämtsein, von voller Scham sein, wenn wir das Abendmahl jetzt annehmen, Herr. Amen. Wir werden jetzt drei Helfer haben, Silke, Arne und Gesche zur Rechten, Arne in der Mitte. Bitte kommt schon mal nach vorne. Ihr bleibt bitte auf euren Plätzen. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann kann jeder auf seinem Platz, an seinem Platz aufstehen. Und dann kommen die Helfer zu euch und geben euch erst das Brot mit einem Zuspruch. Und dann könnt ihr das Brot nehmen und essen. Und dann kommen in einer zweiten Runde die Helfer und geben euch einen kleinen Becher mit Traubensaft und den behaltet bitte. Und dann kommt der Zuspruch von vorne, dann sage ich von vorne: Christi Blut für uns vergossen. Und dann bitte trinken wir aus dem Becher gemeinsam. Die Helfer werden von vorne nach hinten durchgehen, sodass jeder von euch, wenn er das möchte, das Abendmahl empfangen kann. Wer es nicht empfangen möchte, gibt einfach ein kurzes Zeichen. Das ist völlig okay. Jesus spricht: Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Kommt her zu mir, die ihr beschämt seid und euren Blick nicht heben wollt und könnt mehr. Ich will euch aufrichten und euch eure Würde geben. Amen. Christi Blut am Kreuz vergossen, auch zur Überwindung deiner Scham und Schuld. Amen.
Ich möchte euch einladen, einen Moment still zu sein, und dann beginne ich mit einer Gebetsgemeinschaft. Und ich beende diese Gebetsgemeinschaft mit einem Bibelvers, der mir in der letzten Woche begegnet ist und einfach wichtig geworden ist. Nehmt euch jetzt die Zeit, zur Ruhe zu kommen. Gesättigt, gestärkt. Ja, Vater, ich danke dir, dass du uns zum Teil deiner Familie gemacht hast. Danke, dass wir einfach so zu dir sprechen können. Schuld und Scham, Herr, hast du aufgelöst. Und ich bitte dich für alle, die auf dem Weg sind, das zu erforschen. Mach unsere Stadt, unser Land, mach die Welt neugierig auf deine Liebe, Herr. Du kannst das bewirken. Und das ist so sehr mein Wunsch und meine Sehnsucht, dass die Menschen das erfahren. Annahme ohne Erwartung und Bedingung. Ja, Vater, unsere Gemeindefamilie ist viel größer als die Menschen, die jetzt direkt hier sind. Und du siehst sie und kennst sie. Du weißt um ihre Freude und du weißt um ihren Schmerz. Und wir bitten dich für alle, die jetzt auch noch nicht persönlich hier sein können oder anders entschieden haben, dass du uns stärkst in der Gemeinschaft und in der Gewissheit, dass wir zusammengehören. Du sagst uns in Galater 3, Vers 26, ihr seid alle Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Amen. Wir hören jetzt noch ein Lied und dann spricht Rolf uns den Segen.
Das nächste Lied, was wir singen, ist auf Englisch oder singen wir auf Englisch und der Kelvin ist so nett, die deutsche Übersetzung an die Wand zu werfen. Es geht um die Gnade Gottes und ich denke, die Gnade ist es auch, die uns in der Schuld, in der Scham auch durchträgt und stehen lässt. Ja, lasst euch das Lied einfach auch als Zuspruch zusingen.
The mighty ocean, His love for me will never fail. Oh, His arms are strong enough to carry me through it all by the grace of God. Through it all, by the grace.
Wir stellen uns miteinander unter Gottes Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Und gesegneten Sonntag.